Es ist Freitag, der 20. Oktober.
Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Micky Beisenherz.
Kurz einmal Kaugummi rausnehmen.
Ja.
So machen es die Profis.
Sehr gut.
Einen wunderschönen Freitagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und ich sag das jetzt einfach mal so. Ich meine, wir müssen ja teilweise auch hier im Podcast auch mit normalen Leuten reden. Verschluck ich mich. Um Gottes Willen. Warte, hab's gleich.
Nimm das Kaugummi raus.
Die Nachwirkung. Das ist noch die Nachwirkung. Wir müssen ja ab und zu auch mal mit normalen Leuten reden. Ja, die sind dann vielleicht nicht unbedingt Vizekanzler oder Wirtschaftsminister, aber sie sind irgendwie trotzdem auch noch Leute des Volkes. Dann arbeiten sie halt beim Spiegel. Oder sie sind tragende Säulen dieses Podcasts. Ja, und auch irgendwie ein Freund. Also Markus Feldenkirchen ist hier, meine Damen und Herren. Sie müssen sich mit Markus Feldenkirchen begnügen. So.
Ja, guten Morgen, Micky.
Und warst du gestern eifersüchtig, dass ich mit deinem Robert Habeck spielen durfte? Sag's doch einfach.
Komm, bisschen raus. Schon, bisschen schon, ja.
Ja, raus mit der Sprache.
Aber er war ein bisschen zugeknüpft.
Ja.
Er war vorsichtig. Er war auf der Hut.
Ja, er wusste mehr über das Sommerhaus, als er
über
sagen
das Sommerhaus
wollte.
Wusste er wirklich noch weniger als ich. Das fand ich lustig.
Ich fand das so witzig. Robin Alexander hatte dann via WhatsApp am nächsten Tag geschrieben, Sommerhaus der Stars, ernsthaft? Das ist der Vizekanzler, Alter. Das fand ich sehr gut.
Ah, okay, da meint er, sowas gehört sich nicht, ne?
Ja,
da, ich glaub, Robin, genau, nein, weiß, was sich gehört.
Ich glaube, er hat sich sportlich genommen. Übrigens sportlich, wir kommen ganz kurz zum Boxen. Pauly ist tot. Oh. Der Schwager von Rocky Balboa, Burt Young, ist gestorben mit 83.
Ach, ja,
ich hoffe, er hatte ein schönes... Völlig kalt.
Nee, es lässt mich überhaupt nicht kalt. Es lässt mich überhaupt nicht kalt, weil ich habe nicht nur den Film, sondern auch diese Figur sehr geliebt. Also das hat mir viel bedeutet und es macht mich traurig, dass er tot ist.
Das geht mir auch so, zumal die Einschläge in gewisser Hinsicht näher kommen. Vor circa 2 Wochen ist Thomas Danneberg gestorben, der Synchronsprecher, der unter anderem Sylvester Stallone gesprochen hat, mit 81. Pauly mit 83 gestorben, Stallone ist 77. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich Mitte, Ende 40, ob ich das schon verkraften kann, dass diese ewig jungen Menschen dann auch schon aus dem Leben scheiden.
Stallone wird nicht aus dem Leben scheiden. Ich meine, der hat Ivan Drago besiegt.
Ja, ist auch der recht. Ne?
Der wird noch lange, lange durchhalten.
Die Schlagzeile des Tages.
Israel bekommt Sanitätsmaterial von der Bundeswehr, das berichtet die Süddeutsche Zeitung. Das Verteidigungsministerium hat nach Informationen des Spiegels zugestimmt, Sanitätsmaterial im Wert von rund 189.000 Euro an die israelischen Streitkräfte abzugeben. Das Verteidigungsministerium habe eine entsprechende Bitte Israels bereits gebilligt, also 13.000 Druckverbandsets, 10.000 Sets mit Kompressen, 1.000 Einheiten Dekompressionsnadeln und weiteres. Eine erste Frage. Ist das jetzt die Neuauflage der 5000 Helme für die Ukraine oder worauf blicken wir da jetzt?
Also es ist einiges bizarr an dieser Meldung, finde ich auch. Mhm. Wenn das alles ist, ist es wenig. Andererseits ist es offenbar so, Israel hat darum gebeten,
ja.
Offenbar genau um das.
Ja.
Und ohne jetzt lange zu zögern, wird es schnell geliefert. Zweiter Gedanke ist, du hast schon zum Teil vorgelesen, was da jetzt geliefert wird, 5000 Sets für Notfallschienung, 300 spezielle Pflaster für Wundverschluss, 50 Notfallrücksäcke für Atem- und Kreislaufprobleme, 50 Notfallkoffer zur Versorgung verletzter Kinder. Das ist natürlich alles Zeug,
ja.
Was eine Vorahnung gibt auf das, was da kommen könnte und wo man einfach eigentlich nur betet irgendwie, dass es hoffentlich niemals benutzt wird. Und das Dritte ist, was dann am Ende dieser kleinen Meldung noch steht, das hat mich auch irritiert. Dem Bericht zufolge geht aus einem Schreiben des Verteidigungsministeriums hervor, dass Israel das Sanitätsmaterial selbst in Deutschland abholen und die Materialkosten bezahlen will. Mhm. Also ist ja nett, wenn die Israelis das anbieten. Ich hoffe nur, ja. Dass man im Verteidigungsministerium und in der Bundesregierung noch auf die Idee kommt zu sagen, nee, Freunde, lasst mal. Wir bringen das und es ist ein Geschenk.
Ja, das ist ja irgendwie auch das Mindeste, ne? Also ich habe ja gerade eben wieder den Podcast Machtwechsel von Dagmar Rosenfeld und Robin Alexander gehört. Und da hatten sie eine Sache, hatte Robin Alexander betont, die habe ich ausgelassen, nochmal bei Robert Habeck anzusprechen. Und zwar sind es kleine, feine Formulierungen. Also Robert Habeck hatte Israel die uneingeschränkte Solidarität versichert. Olaf Scholz hat die Solidarität versichert, aber nicht die uneingeschränkte. Und das könnte für uns ja in gewisser Hinsicht noch interessant werden, weil sich ja immer die Frage stellt, inwieweit sind wir denn auch als Deutschland, als Verteidigungsministerium, als Bundesrepublik bereit, die Sicherheit Israels, die wir ja zur Staatsräson gemacht haben, auch bis ins Letzte zu verteidigen. Also zwischenzeitlich hieß es auch schon mal, Israel hätte gerne Munition für Kriegsschiffe, aber es wäre ja theoretisch auch denkbar, dass irgendwann deutsche Soldaten dorthin müssten. Je nachdem, wie weit Israel bereit ist, auch die Hamas zu erledigen.
Ja.
Wir wissen es ja derzeit nicht.
Das wäre wirklich der äußerste Fall. Olaf Scholz kommuniziert hier wirklich auch ein bisschen verschlungen mal wieder. Er hat ja noch mal betont, das, was Angela Merkel zur Verwunderung vieler 2008 gesagt hatte, als sie in der Knesset sprach. Eben, du hast es erwähnt, dass die Sicherheit und die Existenz Israels deutsche Staatsräson seien. Und da ist ja auch die große Frage, wie weit geht das? Würde das beinhalten, dass notfalls, wenn die Israelis es wollen und es sinnvoll erscheint, auch deutsche Soldaten dort gegen die Feinde Israels kämpfen? Jetzt muss man allerdings bei diesem Rechtskonstrukt auch wissen, dass es zwar schon sagt, also Sicherheit und Existenzrecht Israels ist ein staatliches Ziel, was größer ist als viele andere Werte, die es geben kann. Aber es gibt natürlich auch andere Werte, wie zum Beispiel das Völkerrecht, Einhaltung des Kriegsrechts, die dem dann wiederum entgegenstehen könnten. Also das ist vielleicht gemeint mit, wenn es heißt bedingungslos oder nicht bedingungslos.
Der Trick der Woche.
Kurz vor möglicher Parteigründung, Wagenknecht erstattet Anzeige wegen gefälschter Website. Das berichtet der Spiegel. Die linken Politikerin Sarah Wagenknecht erstattet wegen einer gefälschten Website Anzeige gegen Unbekannt, wie ihr Büro auf Nachfrage des Spiegel mitteilte. Hintergrund ist die kürzlich online geschaltete Seite www.bsw-partei.de, die in ihrem Impressum Wagenknechts Bundestagsbüro als Urheber angibt und auch mit Fotos der Politikerin bebildert ist. Da wird dann halt eben auch um Unterstützung und Spenden geworben. Aber es ist eine Domain, die erst kürzlich erworben wurde und die gehört einer Marketingfirma mit Sitz im Kreis Mettmann. Und der Chef ist ein 21-jähriger Unternehmer aus Rheinland-Pfalz. Der war übrigens für eine Stellungnahme zunächst nicht erreichbar. Also diese ganze Geschichte geht schon fantastisch los.
Ja. Ne?
Also
gut. Ich meine, da kann sie jetzt nichts für. Ich musste kurz an Christian Lindner denken bei dem 21-jährigen Unternehmer aus Mettmann.
Also, mit dieser Kuhfellkrawatte?
Ja. Probleme sind nur dornige Chancen und so.
Ja,
klar, da hat sich jemand einen Streich erlaubt. Ich habe dann direkt mal bsw.de gegoogelt und bin auf die Seite BSW, der Vorteil für den öffentlichen Dienst. Also wenn du beim öffentlichen Dienst beschäftigt bist, kannst du auf der Seite bsw.de dir so ein paar Vorteile. Also früher gab es zum Beispiel Journalistenrabatte.
Ja.
Ja, da konntest du irgendwie billigt mit der Firma, zum Beispiel mit der Fluglinie Air Berlin, Gott hab sie selig, irgendwie günstiger nach Mallorca fliegen oder auch günstiger Autos bekommen.
Stimmt,
das scheint es hier solche Vorteile für den öffentlichen Dienst zu geben. Also bsw.de, die Seite sollte man sich merken, wenn man im öffentlichen Dienst tätig ist.
Ja, siehst du, also da bringt die BSW doch jetzt schon
auch, ne?
Na, das meine ich doch auch. Ja. Und das bringt ja jetzt, also offensichtlich bringt BSW schon, bevor es richtig losgeht, schon Vorteile für den einfachen Bürger. Das ist doch toll. Sag mal, Sarah Wagenknecht hat jetzt so die große Abwerbewelle gestartet. Ne? Sie hat schon ganz schön viele Leute von der Linkspartei, quasi über 100 Leute schon so abgezogen, die jetzt bei ihrer Bewegung mitmachen. Ist denn am Ende überhaupt noch, ist dann Dietmar Bartsch am Ende alleine da? Steht der dann da, so fraktionslos und als Einziger?
Also es stimmt, aus der Fraktion, das ist ja eh eine Mini-Fraktion, die überhaupt nur eine Fraktion ist, weil drei Leute einen Direktwahlkreis bei der letzten Bundestagswahl geholt haben. Also die Fraktion, aus der werden wohl relativ viele Leute zur neuen Wagenknecht-Partei rüber wechseln. Und ja. Ist dann die Frage, ob die auch alle aus der Fraktion austreten, weil dann würde die Fraktion tatsächlich den Fraktionsstatus verlieren von Die Linke. Oder ob sie so gönnerhaft so von wegen, nein, wir machen zwar unsere eigene Partei, aber wir bleiben vorerst drin, dann behaltet ihr euren Fraktionsstatus. Man muss da wissen, irgendwie da sind dann etliche Referentenstellen und also auch mehr Gelder für die politische Arbeit mit verknüpft und so. Oder aber werden sie rausgeschmissen? Ich glaube, das ist jetzt so die große Machtfrage, die wir ab Montag beobachten können, wenn dann klar ist, wer macht mit bei dem neuen Bündnis aus der jetzigen Fraktion und was bedeutet das für die? Treten sie aus der Fraktion aus? Wahrscheinlich nicht. Oder werden sie rausgeschmissen? Ich glaube allerdings in der Partei, also dass das in der Fraktion überproportional ist, so die Affinität zu Wagenknecht. Ich glaube, in der Partei werden gar nicht so viele rüber wechseln.
Ja, jetzt ist das natürlich die große Frage, die sich alle stellen und die ja noch unbeantwortet bleiben muss. Für wen bedeutet diese Wagenknecht-Partei eigentlich das größte Problem? Wir blicken natürlich auch auf die Landtagswahlen im Osten im nächsten Jahr, die Europawahl. Aber die stille Hoffnung, die ja Menschen wie du und ich höchstwahrscheinlich teilen, ist, dadurch wird die AfD aufgesplittet. Die ist in Thüringen rund um die 30%. Wenn da jetzt eine Wagenknecht-Partei anträte, wäre es ja möglich, dass sie der AfD in Thüringen und in anderen Bundesländern möglicherweise direkt mal aus dem Stand so 13% abjagt. Und dadurch wäre die Gefahr geringer. Oder machen wir uns da was vor?
Also wir können tatsächlich nur spekulieren, aber ich spekuliere gerne und ich glaube, dass tatsächlich eine neue Partei von Sarah Wagenknecht, wenn sie halbwegs professionell geführt wird, große Chancen hat, insbesondere in Ostdeutschland, weil ich glaube, dass sie für viele, ob man das jetzt gut findet oder nicht, tatsächlich eine Galionsfigur ist, eine Frau, der viele Leute vertrauen, der Populismus, den sie drauf hat, der funktioniert bei vielen Leuten. Man muss sagen, sie ist dann auch die gemäßigte Alternative zu extremeren Angeboten.
Die Alternative zur Alternative?
Ja, absolut. Also für viele Leute, die früher links waren, dann eher nach rechts neigten aus Enttäuschung und die dann vielleicht so ein etwas moderateres Angebot, politisches Angebot, bei allem, was man an Sarah Wagenknechts Positionen, insbesondere bezüglich Russland und der Ukraine, kritisieren kann und muss. Aber natürlich ist sie das gemäßigtere Angebot im Vergleich zur AfD.
Blattgold.
Als er den Bildreporter sah, rannte Masraoui los. Da muss man zunächst einmal sagen, das ist, glaube ich, nur menschlich. Da muss man sagen, also zumindest was diese Reaktion angeht, da muss man bei Nusayem Masraoui sagen, da gehen wir mit. Alles andere.
Da hat er die richtigen Instinkte, meinst du?
Ja, da hat er die richtigen Instinkte vertreten. Was den Rest der, also wie Masraoui sonst auf die Welt blickt, da, glaube ich, da gehen wir schon sehr, sehr weit auseinander. Ich zitiere aber die Bild gerne nochmal. Der Bayernstag kommt gerade vom Rapport, zu dem ihn die Bosse wegen seiner Anti-Israel-Post nach den Hamas-Terrorangriffen auf Israel vorgeladen hatten. Der Marokkaner telefoniert, schaut sich um. Offensichtlich sucht er seinen Dienst-Audi, in dem ein Fahrer auf ihn wartet. Ja, wir haben das ja schon in anderen Vereinen erlebt. Mainz 05 zum Beispiel, da wurde El Ghazi nach ähnlichen Anti-Israel-Posts freigestellt. Jetzt wird eine fristlose Kündigung geprüft. Wir haben auch erlebt, dass beispielsweise Karim Benzema sich aus unserer Perspektive sehr problematisch geäußert hat, was den Nahostkonflikt angeht. Und diese Risse oder sagen wir mal diese Haarrisse, die es in der Gesellschaft war, die sich immer mehr zu ganzen Canyons auswachsen, die gibt es natürlich auch, klar, im Profifußball. Auch der Profifußball ist ein Spiegel der Gesellschaft, meistens einfach nur in der Form, dass die Amplitude einfach heftiger ausschlägt, weil da mehr Geld vorhanden ist, mehr Testosteron, weniger Hirn, mehr Reichweite, mehr Publizität. Und deswegen ist das, was da jetzt gerade passiert, in gewisser Hinsicht ja auch ein Spiegel der Gesellschaft. Also Frage Nummer eins, das habt ihr ja schon, Jasmin und du, besprochen, wie der FC Bayern mit Masraoui umgehen sollte. Und Frage Nummer zwei, was sagt dieser Fall über die Gesellschaft gerade aus?
Ja, also er spiegelt tatsächlich in dieser kleinen Welt Profimannschaft FC Bayern Konflikte, die wir jetzt in unserer Gesellschaft haben. Da gibt es, ich würde mal sagen, und hoffe sehr, die Mehrheit, die in diesen Tagen solidarisch ist mit Israel, die mittrauert, mitfühlt, sich empathisch zeigt. Und es gibt eine nicht zu vernachlässigende Minderheit, die der Hamas zujubelt. Das ist quasi die radikale Minderheit. Es gibt aber auch die gemäßigte Minderheit, die sagt, okay, das war nicht schön, aber die Sorgen hat, dass quasi das ganze Leid, was Palästinensern in der Vergangenheit angetan wurde und die tatsächlich ja schlechten Lebensbedingungen, dass das jetzt einfach vergessen wird nach dieser schrecklichen Tat der Hamas.
Ja. Was darauf hinzuweisen, das ist ja grundsätzlich zunächst einmal, wenn man es versucht, neutral zu betrachten, was gerade in diesem Zusammenhang wahnsinnig schwer ist und eigentlich unmöglich, das ist ja zunächst einmal grundsätzlich auch völlig in Ordnung. Also nicht jeder, der sagt, schaut auf Palästina, schaut auf die PalästinenserInnen, ist automatisch ein Hamas-Unterstützer. Das muss ja klar sein. Und das ist nicht automatisch eine problematische Meinungsäußerung. Das nicht.
Überhaupt nicht. Und ich will das auch noch ergänzen. Also ich finde, all die Leute, die jetzt was eine mögliche israelische Reaktion angeht, die da skeptisch bis zögerlich sind, das sind auch noch keine Hamas-Freunde. Ich meine, ich würde auch sagen, alles, was aus einer akuten Emotion gemacht wird, erst recht irgendwie aus einer Rachsucht, die verständlich ist nach einer solch furchtbaren Tat, endet ja höchstwahrscheinlich im Desaster. Das hat Amerika nach 9/11 erlebt. Ja. Ich meine, was waren die Reaktionen darauf? Sie haben Amerika absolut geschadet. Die Freiheitsrechte im eigenen Land wurden eingeschränkt, zum Teil das dadurch verraten, was das Land ausmacht. Dann diese zwei Kriegseinsätze im Iran, in Afghanistan, die wirklich nur tote Soldaten und nichts gebracht haben, weil am Ende stand da lachend die Taliban in Afghanistan. Und ja, deshalb diese Gabe des Zögerns und des Zweifelns, des Innehaltens und sich nicht auf dieselbe Stufe mit diesen blutrünstigen Barbaren zu stellen, das ist eigentlich ganz gut. Und so sehe ich das in Israel bisher zumindest auch.
Ja, die Hamas wünscht sich ja auch solche Bilder. Also die Hamas, man kann davon ausgehen, dass diese Terrorattacke mit rund 1500 Toten auch deshalb gestartet worden ist, einfach einpreisend, dass es eine Reaktion, eine brutale Reaktion Israels geben würde, dass man dann die Bilder nutzen kann, um zu sagen, seht ihr, das haben wir doch immer gesagt und die gehen in die Welt und die Social-Media-Abteilung der Hamas arbeitet hervorragend, also dagegen sind Putins Trollfabriken wirklich absolute Amateure, muss man sagen. Also da sieht man halt eben auch, dass auch der Social-Media-War eine ganz relevante Rolle spielt, was wir unter anderem natürlich außerhalb des Territoriums Israels erleben, dass es an allen Ecken und Enden brennt und knallt, unter anderem halt eben auch in Deutschland. Neukölln ist ein Musterbeispiel dafür. Ich bin gerade in Frankfurt. Ich habe mich heute mit einem jüdischen Freund von mir unterhalten, der sagt, sie haben ein Riesenproblem. Vor dem Restaurant ist ein Davidstern geschmiert worden. Er empfiehlt seinem Sohn, bitte nicht mit einem Maccabi-Trikot durch die Gegend zu laufen. Furchtbar. Andere tragen nicht die Kippa. Das heißt, jüdisches Leben, nicht nur in Deutschland, aber wir reden hier in Deutschland, ist massiv bedroht. Also Menschen, die über Jahrzehnte gesagt haben, ach komm, so schlimm ist es nicht, sagen, ich fühle mich ernsthaft bedroht. Und jetzt die Frage, wo ist die Innenministerin? Man erlebt nach innen hin allzu wenig.
Meines Wissens sondiert sie gerade, ob es irgendeine Form der Regierungsbeteiligung in Hessen gibt.
Große Klasse.
Das macht es nicht besser. Ja. Nein, aber nochmal zum Konflikt, wenn du magst, beim FC Bayern. Ich glaube, da schwelt gerade etwas und du nimmst es ja auch diesen Bericht, aus dem du gerade zitiert hast. Es soll eine ordentliche Aussprache gegeben haben, aber es gibt kein Detail bisher davon. Und ich glaube, dahinter schlummert wirklich ein echter Konflikt. Ich glaube, dass Masraoui keinerlei Bedürfnis verspürt, sich zu entschuldigen und dass er es eigentlich auch gar nicht könnte, ohne um Leib und Leben aus seiner Community wiederum zu fürchten. Ich glaube, dass es den Mächtigen beim FC Bayern ein Riesenbedürfnis ist, dass hier eine Klarstellung erfolgt, die Masraoui nicht geben wird. So, und dann spielt auch noch Thomas Tuchel, der Trainer, glaube ich, eine Rolle. Der wird fuchsteufelswild sein, wenn er jetzt diesen Spieler, der ja wirklich gut ist, dadurch verlieren sollte. Weil wir haben ja dieses Muster bei Thomas Tuchel jetzt wirklich schon an vielen Beispielen erkennen können. Er denkt nur an Fußball, nur an sich, nur an Erfolg, unter welchen politisch-gesellschaftlichen Bedingungen.
Es wäre doch eine private Geschichte, ne?
das stattfindet irgendwie, das ist ihm Schnuppe. Beispiel, er wollte unbedingt Boateng haben, was der mit Frauen so gemacht hat, war ihm egal. Er hatte keinerlei Skrupel für den FC Katar, also Paris Saint-Germain zu arbeiten, keine Skrupel für die russische Oligarchie, Abramowitsch zu arbeiten.
Stimmt, so. Mein Gott, wenn du das so auflistest, wird es ja, wirklich keine ehrenvolle Liste.
Und er wird jetzt auch keine Probleme darin sehen, dass seine Spieler da irgendwie den Sieg der Hamas über Israel wünschen. Und ich glaube, dieser Konflikt tobt da gerade hinter den Kulissen und bin mal sehr gespannt, wie der ausgeht.
Gewinner des Tages.
Russland auf Kuschelkurs in Fernost. Putin zeigt in China seinen Cheget. Und Lavrov schmeichelt Kim Jong-un. Das meldet der Kölner Stadtanzeiger. Markus, du bist ja ein ausgewiesener, auch Außenexperte. Und du weißt, meistens haben wir hier gewisse Studien. Wenn Putin in China seinen Cheget zeigt, ja, können wir jetzt auch Robert Habeck, der ja mit dem Sommerhaus der Stars nicht so firm ist, können wir ihm den Schmuddel-Content bieten, ja, den auch das Publikum dieses Podcasts seit Jahren gewohnt ist? Was hat es mit diesem Cheget auf sich?
Na, als du mir hier dieses Thema, diesen Artikel als Gesprächsgrundlage zugeschickt, ja, hast, da dachte ich auch, das ist wieder eine neue, ja, beisenherzsche Penisstudie, diesmal, richtig, aus Russland. Ja. Aber dann habe ich gedacht, ja, das also so mhm, absurd wird es jetzt nicht. Dann dachte ich erst, er hätte einen neuen Hund.
Ja.
Check it. So, aber dann habe ich weitergelesen, mhm, und habe dann erfahren, das ist quasi der rote Koffer, in diesem Fall der schwarze Koffer, ja, in dem die russischen Atomcodes drin sind.
Und den trägt er da so mit sich rum?
Ja, also der wird hinter ihm hergetragen, mhm, und normalerweise, so wird es zumindest in diesem Bericht analysiert, geschieht das sehr diskret. Ja. Und der ist tatsächlich bei jeder Reise dabei, wie er auch bei jeder Reise des amerikanischen Präsidenten für die amerikanischen Atomwaffen dabei ist, aber, ja, diskret. Und hier gab es offenbar ein Bedürfnis, auf dieser Weltbühne in Peking, mhm, wo alle Kameras da waren, nochmal in Erinnerung zu bringen. Es ist natürlich gar nicht subtil, aber vermeintlich subtil in Erinnerung zu bringen. Leute, ich habe da diese Koffer, ich habe die jederzeit dabei und auch wenn ich hier, toll, in Peking bin, ich könnte sie losjagen, die Atombomben. Ja. Also das ist ja dieses Spiel, was vor allem auf das Publikum in Deutschland gemünzt ist, mit der eigenen Atomkraft wedeln, mit den eigenen Waffen und das war jetzt irgendwie die 780. Folge diesmal aufgeführt, ja, in Peking.
Da kannst du mal sehen, das ist auch der Zeitgeist, ne? Dass man selbst bei einer Atomwaffendrohung mittlerweile schon so abwinkt und sagt, komm mal mit was Neuem um die Ecke. Aber er muss ja auch gar nicht mit der Atomwaffe drohen, denn es läuft für ihn ja eigentlich ganz gut. Also er wird da bei seiner Fernostreise, er wird umschmeichelt. China und Russland haben gerade nochmal ihre unverbrüchliche, tiefe Freundschaft und Partnerschaft bekräftigt. Das Seidenstraßenprojekt von China läuft. Also Putin hatte schon schlechtere Tage, auch wenn man bedenkt, dass natürlich sich sehr viel gerade jetzt auf den Nahen Osten konzentriert, auch militärisch. Und im Windschatten dieses Konfliktes kann Putin doch jetzt relativ ungestört von der Öffentlichkeit wirken.
Also so bitter es ist, aber die Rahmenbedingungen für ihn haben sich massiv verbessert. Er wird wirklich die eine oder andere Flasche Wodka nach Gaza schleusen. Tja. Wobei, nee, die Hamas trinkt ja offiziell keinen Schnaps. Dann vielleicht russischen, ne, Zupfkuchen oder Matrioschka-Puppen. Ja. Aber er kann ihnen quasi wirklich dankbar sein. Und eine der vielen bitteren Szenen für mich in der zurückliegenden Woche war das Gesicht des ukrainischen Präsidenten, mhm, wie er sich zum einen empathisch zeigt und Hilfe sogar anbietet für Israel und wo du aber ganz genau in seinem Gesicht auch siehst, dass er ganz realistisch auf die Lage blickt und sagt, also ob, tja, das mit der Unterstützung für uns so weitergeht, ja, ich habe meine Fragezeichen.
Ja, es ist super zynisch, was ich jetzt sage, aber er kriegt natürlich derzeit wirklich nur noch die Siegerurkunde für den zweitinteressantesten Krieg in der westlichen Welt. Und das ist ein Riesenproblem für ihn, das muss man ganz klar sagen. Und so wie die Dinge gerade liegen, wird es im Nahen Osten bis auf Weiteres nicht friedlicher werden. Und die eine Frage noch, es gibt ja eine ganz gute Allianz auch zwischen Russland und dem Iran. Und der Iran seinerseits hat ja durchaus ja auch ein Interesse daran, sich in diesen Nahostkonflikt mit einzubringen. Und da wird ja Putin, glaube ich, auch alle Register ziehen, da wiederum die Mullahs zu animieren, sich da stärker einzubringen. Weil das wiederum natürlich auch Kräfte bindet, ja, seitens der USA.
Ja, Iran hat ja quasi seine Söldnerarmee, die heißt Hisbollah und ist, mhm, im Süden Libanons stationiert und hat auch,
von da aus fliegen die
hat auch gestern auch wieder den Norden Israels beschossen. Und ich fürchte, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis es auch an dieser Front zum echten kriegerischen Auseinandersetzung kommt. Und welche Folgen das hat, können wir uns alle denken.
Sowas kann man sich nicht ausdenken.
Nach Katar WM, nächste Doku rund ums DFB-Team könnte folgen. Das berichtet 90 Minuten bei der Weltmeisterschaft in Katar, wurde das DFB-Team von einem Kamerateam begleitet. Die entsprechende Doku-Serie wurde vor einigen Wochen veröffentlicht. Womöglich folgt gleich die nächste Doku-Reihe rund um die Europameisterschaft. Ja, das überlegt die DFB-Führung nach Informationen von Sport 1. Die WM-Doku hat übrigens 5 bis 6 Millionen Euro von Amazon Prime eingebracht. Wir wissen, der DFB ist ganz schön klamm. Die sind ganz schön klamm.
Die können das Geld gebrauchen.
Die können das Geld wirklich gut gebrauchen. In dem Falle ist das ja, also das, was bei Amazon Prime im DFB da passiert ist, das ist ja so ein bisschen, wie soll ich das jetzt sagen? Also sie haben im Grunde genommen für sehr viel Geld, 5 bis 6 Millionen, mächtig die Hosen runtergelassen. Also Amazon Prime ist so ein bisschen der OnlyFans-Account vom DFB. Und jetzt überlegt man wahrscheinlich auch, weil man glaubt, dass diese Europameisterschaft im eigenen Land gut laufen könnte. Komm, wir wollen es noch mal wissen. Wir machen noch mal diese Doku. So, du bist ja noch immer noch der Master of Disaster, der, ja, wie soll ich, der Scheiterbegleitung mit der Schuld-Story. Du weißt ja, wie es ist, wenn man jemanden begleitet bei einem vermeintlichen Triumphzug, der sich als Vollkatastrophe herausstellt. Wie sehr freust du dich auf die DFB-Doku zur Europameisterschaft?
Ich freue mich auf jede Doku, auf jede hautenge Begleitung, hautnahe Begleitung.
Sehr gut.
Ich find's wirklich gut. Mhm. Ich habe auch bei der ersten Folge, quasi beim Katar-Desaster, ich hätte es wahnsinnig gern selbst gemacht, aber ich habe auch gern zugeguckt. Und ich glaube aber nicht, dass, wenn man sowas zulässt, gleichzeitig irgendwie den Vertrag unterschreibt, dass das ein Desaster wird. Weil es gibt auch andere Beispiele für eine solche hautnahe Begleitung. Ein Film darüber, wie Emmanuel Macron Präsident wurde. So, vielleicht ist das dann für die Doku gar nicht so interessant, wenn es überwiegend läuft. Aber das war ein interessantes Projekt. Es gab auch mit Sönke Wortmann im Jahr 2006 den Versuch, da einen Film draus zu machen. Das ist, es kommt immer darauf an, wie derjenige, der sich begleiten lässt, am Ende abschneidet. Und das hat ja das nicht der Dokumentarfilmer oder Schreiber in der Hand. Der schreibt das auf, was tatsächlich passiert. Klar. Und insofern, ich kann verstehen, warum man, auch wenn es mit Hansi Flick und Katar schiefgelaufen ist, jetzt, wo man ein neues Setting hat, nicht diese Grusel-WM im Gruselland, mit einem Trainer, der eloquent ist, der Kameras schon mal vorher gesehen hat.
Und dieses Van Laak Holzfällerhemd, hoffentlich zieht das wieder an.
Und das will er ja versteigern. Aber der auch modisch, noch eine halbe Umdrehung vor Hansi Flick liegt, dass man da sagt, das kann auch wieder eine neue Chance sein. Es kann natürlich auch wieder ein neues Desaster sein. Man weiß es nicht. Ich bewundere jeden, der den Mut hat, sich ein bisschen transparenter zu zeigen.
Das ist ja wohl nicht euer Ernst.
Bierrente gestrichen. Warnstreik vor Freisinger Hofbräuhaus. Das berichtet t-online.de. In Freising streitet die Brauereiführung mit ihren Mitarbeitern. Es geht um ausbleibende Lohnerhöhung und auch um den Verlust der, Zitat, Bierrente. Das gräfliche Hofbräuhaus Freising ist am Mittwoch von einem 8-stündigen Warnstreik lahmgelegt worden. Der Merkur und die Süddeutsche Zeitung berichten, dass sich vor dem Tor der Brauerei, die mehrere Biere in Bayern unter ihrem Namen vertreibt, rund 30 Beschäftigte zum Streik eingefunden hatten. Ja, es geht um eine Einmalzahlung von 285 Euro und ein Lohnplus von 3,9%. Aber was ein richtiges Problem ist, es kann sein, weil der neue Beiratschef, der hatte was gestrichen, und zwar die sogenannte Bierrente. Und ich zitiere den Merkur: Diese Entscheidung habe die Brauerseele kochen lassen. Diese Bierrente bedeutet nämlich, dass es eine gewisse Ration Bier gibt, die den auch in den Ruhestand gegangenen Mitarbeitern zusteht. Ja. 18 Liter Bier für den Brauereimitarbeiter pro Woche. Weitere 18 Liter können sie verbilligt kaufen. 18 Liter Bier pro Woche. Die Bierrente. Ey, 18 Liter Bier pro Woche. Also ich meine, du hast letzte Woche geklungen wie Ben Becker. Mhm. Du kannst dich also in die Seele von Menschen vielleicht noch hineinversetzen, die also 18 Liter Bier pro Woche, also ich finde das viel, aber ich würde mir die ja auch nicht, also die Bierrente gestrichen. Was läuft da schief, Markus?
Es war eine Erkältung, Micky. Ja. Aber ich gebe gerne zu, 18 Liter pro Woche, das schaffe ich nicht jede Woche. Also das ist schon eine Menge.
Jede Woche ist
gut. Und wenn du dann noch sagst, also 18 Liter auch noch verbilligt zusätzlich kaufen. Ja. Ja, also klar, die Brauerseele kocht, ja. Wie der Merkur schreibt, ja. Oder die TZ. Ja, also es gibt auch echt harte Entscheidungen in diesen Tagen.
Was ist denn da schiefgelaufen?
Karl Theodor zu Guttenberg, seine Frau nahm ihm die Pillen weg. Das berichtet die Bild-Zeitung. Er versuche mit dem Bewusstsein für die Kostbarkeit des Moments durchs Leben zu gehen. So gefühlig schreibt Karl Theo zu Guttenberg im Vorwort seines neuen Essaybuches 3 Sekunden. Ganz offen erzählt der Ex-Verteidigungsminister darin auch von seiner Midlife-Crisis. Das gefällt mir übrigens auch gut. Deutsch. Lebenskrise. Die habe er, und jetzt aufgepasst, mit einer Karriere im Springreiten bekämpfen wollen. Das ist natürlich, und da muss man sagen, daran merkt man auch, dass Karl Theo Guttenberg jetzt nicht der klassische Sozialdemokrat ist. Der Mann ist adlig, er kommt aus, ich glaube, Franken. Also der guten Ordnung halber sei gesagt, ich bin hier gerade im Club der Jahrhunderthalle. Wir sprechen ja heute um 19.40 Uhr. Gleich gehe ich wieder auf die Bühne. Was ich dich fragen wollte, Markus, wir beide sind ja ungefähr ein Alter. Hast du auch versucht, deine Midlife-Crisis mit einer Karriere im Springreiten zu bekämpfen?
Nein, ich fand das wirklich so gut, krass, als ich das gelesen habe. Aber ich bin, selbst wenn ich gewollt hätte, ich hätte ja nicht gekonnt, weil ich habe 2 extreme Allergien. Das eine ist gegen Erdnüsse und das andere ist gegen Pferdehaare. Insofern ist mir dieser Weg aus einer möglichen Midlife-Crisis leider versperrt.
Ach, das ist bitter. Markus, aber es ist ja für dich trotzdem auch ganz gut gelaufen, muss man sagen. Also von daher ist es vielleicht für uns beide einfach das Beste, dass wir das machen, was wir machen. Ich verabschiede mich jetzt mal auf die Bühne. Ich gehe jetzt mit Costa Meronianakis und Dr. Florence Gaub auf die Bühne. Und wir sehen uns ja demnächst in Berlin auf der Bühne mit Jasmin Embarek.
Ich freue mich sehr drauf, am 31. Oktober.
Jawohl, schon sehr bald. Freue ich mich auch total drauf. Mhm. Also, Markus, lass dir gut gehen. Ich geh mal hier raus. Ne? Also, du hörst die Leute, die sind schon ganz vorfreudig. Hörst du die Leute?
Oh, ja, ich höre es. Kannst du nicht mal kurz schon auf die Bühne? Kannst du einmal auf die Bühne und mal so eine erste Reaktion?
Oh Gott, hör bloß auf, ey. Wenn ich da einmal rausgehe und dann wieder verschwinde, dann. Habeck hat mich gestern schon eine Viertelstunde gekostet, weil der so zu spät am Platz war. Und da bin ich zu spät
in Stuttgart. Ich war pünktlich.
Ja, und ja, du ja. Aber Habeck war eine Viertelstunde zu spät. Und es war so lustig. Dann war ich nämlich noch mal kurz weg und dann saß plötzlich Habeck da und keiner war da. Und dann schrieb Tobi Baukage Loffi, meinen Partner, an und sagte, sag mal, Micky, das soll kommen. Und Loffi schrieb Tobi Baukage zurück, ich sitze auf dem Klo. Das ist absolutes Profitum. So viel. Naja, gut, was soll's.
Naja,
ne? Gut. Also, Markus, lass dir gut gehen.
Habt einen schönen Abend.
Vielen Dank. Dankeschön. Jo. Mach's gut, bis denn. Ciao, ciao.
Ciao.
Tschüss.
Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Womans-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassanier, Produktion Hanna Marahiel. Executive Producer Tobias Baukage. Ton und Schnitt Niki Fränking. Neue Episoden gibt es täglich, überall, wo es Podcasts gibt.